Deutsche Welle. Podcast.
Und das sind die Themen in der Wirtschaft. Deutsche Autoindustrie auf Wachstumskurs. VW erreicht Mehrheit bei MAN. Und Eurokritiker klagen gegen den Euro-Rettungsschirm. Ich bin Monika Lohmüller. Die deutsche Automobilindustrie ist weiter auf Wachstumskurs. Die Bilanz der ersten 6 Monate dieses Jahres kann sich sehen lassen. Die Pkw-Neuzulassungen sind gestiegen. Die Auftragsbücher prall gefüllt. Und somit macht die Branche nicht nur gute Geschäfte im Ausland, sondern auch im Inland. Sabine Kinkertz mit Einzelheiten.
Tanken ist in Deutschland in der ersten Hälfte dieses Jahres so teuer gewesen wie nie. 1,52 Euro mussten die Autofahrer im Durchschnitt für einen Liter Superbenzin bezahlen. Im vergangenen Jahr waren es noch 11 Cent weniger. Der Liebe zum Automobil tut das aber offenbar keinen Abbruch. Um 10% ist die Zahl der neu zugelassenen Pkw in Deutschland im ersten Halbjahr 2011 gestiegen, wie Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, sagt.
Wir erwarten für das Gesamtjahr 2011 ein Neuzulassungsvolumen von mehr als 3,1 Millionen Pkw in Deutschland. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir im zweiten Halbjahr insgesamt nur noch ein Marktwachstum von rund 2% haben.
Angesichts prall gefüllter Auftragsbücher ist es sogar wahrscheinlich, dass das Plus noch deutlich höher ausfallen wird. Ein Trend, von dem die deutsche Automobilindustrie erheblich profitiert. Sie meldet zur Jahresmitte eine Produktion auf Rekordniveau und erwartet für das laufende Jahr mehr als 5,9 Millionen gefertigte Pkw. Ein erheblicher Teil davon, nämlich rund 4,5 Millionen, geht in den Export. Deutsche Autos sind im Ausland gefragt wie nie. In Westeuropa zählt nahezu jeder zweite verkaufte Neuwagen zu einer deutschen Konzernmarke. In China ist jedes fünfte gefahrene Auto deutscher Herkunft.
Mit einer Pkw-Dichte von jetzt knapp über 30 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner ist das Potenzial für weiteres Wachstum in China zweifelsohne weiter groß. Wenn Sie die Vergleichszahlen Deutschlands heranziehen, 517 Fahrzeuge auf 1000 Einwohner, dann wissen Sie, selbst wenn wir dorthin nicht gelangen würden, enthält der chinesische Markt noch ein gewaltiges Potenzial. Er ist der wichtigste Auslandsmarkt deutscher Hersteller geworden. Unser Marktanteil steigt im dritten Jahr in Folge und Sie wissen, wir haben in China schon einen Marktanteil, der auf die 20% zugeht.
Erfolge meldet die deutsche Automobilindustrie auch aus Indien, Brasilien, Russland und nicht zuletzt aus den USA. Dort finden angesichts steigender Spritpreise vor allem sparsame Dieselmotoren im sogenannten Light-Truck-Bereich, also in SUVs, Vans und Pickups, immer mehr Anhänger. Jedes dritte in diesem Jahr in den USA verkaufte Dieselfahrzeug dieser Kategorie zählt zu einer deutschen Konzernmarke. In der Vergangenheit war den deutschen Autobauern vorgeworfen worden, den Trend zu sparsamen und damit CO2-effizienten Autos verschlafen zu haben. Davon, so betont VDR-Präsident Wissmann, könne inzwischen keine Rede mehr sein. 148 Gramm CO2 pro Kilometer stößt ein deutsches Neufahrzeug im Durchschnitt aus. Die nach Deutschland importierten Pkw liegen bei rund 145 Gramm.
Früher waren wir 5, 6, 7 Punkte weg. Jetzt robben wir uns immer stärker ran, obwohl wir teilweise die größeren Fahrzeuge haben. Die Kunst ist nicht, einen Kleinwagen bei 4 Liter zu haben. Die Kunst ist, eine S-Klasse oder ein BMW 7er in die Nähe der 5 Liter zu bringen. Das ist dann Ingenieurkunst.
Leichtere Karosserien, energiesparendere Komponenten für Fahrwerk, Motor und Getriebe sowie die Entwicklung alternativer Antriebssysteme sind hier die Stichworte. Insgesamt lässt sich die Automobilindustrie den Fortschritt aber auch einiges kosten. 20 Milliarden Euro werden pro Jahr in Forschung und Entwicklung gesteckt, mehr als in jeder anderen Branche in Deutschland.
Ein Beitrag von Sabine Kinkertz. Die deutsche Autoindustrie ist mit Schwung ins Jahr gestartet und die Aussichten könnten nicht besser sein. Dirk Ulrich Kaufmann hat darüber mit dem Verkehrs- und Umweltexperten Professor Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, gesprochen.
Sind diese guten Zahlen für die Autobauer auch eine gute Nachricht für uns? Ich meine, volkswirtschaftlich gesehen, ist es denn nicht hauptsächlich der Export? Stichwort Amerika, ja, und die Schwellenländer, denen der Erfolg zu verdanken ist?
Ja, es ist sicherlich so, dass wir diesen Aufschwung im Wesentlichen den Ländern wie China und Brasilien verdanken. Es ist so, dass in Deutschland oder auch in Westeuropa wir wesentlich von stagnierenden Märkten im Moment ausgehen müssen, auch für die nächsten Monate. Aber es heißt trotzdem etwas sehr Positives für die Arbeitsplätze, weil zum einen sagen, wird natürlich auch sehr viel exportiert und das sichert natürlich auch Arbeitsplätze in Deutschland. Und zum anderen sind wir gerade in einer Schwelleübergang zu neuen Technologien, insbesondere im Antriebsbereich. Und das ist auch eine positive Nachricht für den Standort, weil Forschung und Entwicklung findet überwiegend noch in Deutschland statt.
Ist denn diese volkswirtschaftlich gute Nachricht auch eine verkehrspolitische und energiepolitisch gute Nachricht oder werden dann nicht immer noch die alten Autos verkauft?
Ja gut, man muss hier sehr stark differenzieren. Zum einen, das wird ja häufig vergessen, finden viele Innovationen eigentlich bei konventionellen Antrieben statt. Das heißt, in den letzten Jahren wurde doch einiges getan, um den Verbrauch herunterzubringen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der andere wichtige Aspekt ist sicherlich Forschung an alternativen Antriebskonzepten. Da muss man natürlich sehr genau hinschauen. Beim Thema Elektroauto kommt es natürlich sehr darauf an, dass der Strom, mit dem Elektroautos dann betankt werden, aus regenerativen Energieträgern kommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Umweltbilanz von Elektroautos zumindest sehr zwiespältig.
Der Verband beklagt die Auswirkungen der Energiewende, also dass höhere Energiepreise jetzt auf die Industrie zukommen würde. Sind diese Klagen berechtigt oder ist das nur die übliche Klage, dass da Lobbyarbeit betrieben wird?
Ja gut, steigende Energiepreise ist ja grundsätzlich für die Industrie natürlich ein Kostenfaktor und da man im globalen Wettbewerb steht, muss man natürlich die Kosten in Deutschland immer vergleichen mit den Kosten im Ausland. Und in der Tat, wenn sich diese Bilanz sehr stark zu Ungunsten von Deutschland verändert, kommen hier eben Kosten, die anderswo nicht anfallen. Insofern besteht schon ein gewisses Risiko, dass im Zweifelsfall dann auch einmal eine Verlagerung geplant wird, wenn die Kosten zu hoch sind.
Zu den höheren Energiepreisen gehören ja auch die Treibstoffkosten. VDA-Präsident Wissmann hat gesagt, das könnte jetzt viele potenzielle Kunden vom Autokauf abhalten. Ist das jetzt auch realistisch oder ist das Schwarzmalerei? Ist da was dran?
Ich glaube, dass man sich ja auf höhere Treibstoffkosten einstellt und auch von der Automobilindustrie einstellen muss. Im Prinzip muss man damit rechnen, dass in den nächsten Jahren die Spritpreise auf ein Level von rund vielleicht 2 Euro für den Liter Superbenzin steigen werden. Wenn im gleichen Atemzug die Effizienz besser wird, das heißt der Spritverbrauch der Fahrzeuge besser wird, hat man am Ende sozusagen ein Nullsummenspiel, was den Energieverbrauch des Fahrzeugs anbetrifft. Und insofern würde ich da das Ganze nicht so negativ sehen. Sicherlich muss man sich darauf einstellen aus Herstellersicht. Das bedeutet, dass eben spritsparende Fahrzeuge, auch kleinere Fahrzeuge, in der Tendenz eine größere Rolle spielen werden beim Kauf.
Sie haben vorhin die E-Mobilität schon angesprochen. Wenn jetzt die Spritpreise weiter schmerzhaft steigen, warum ist die Industrie dann so zögerlich, sie tatsächlich anzubieten?
Ja, mit dem Thema des reinen Elektroautos hat man ja sozusagen schon ein Problem. Es ist nach wie vor so, dass insbesondere die Batteriekosten bei weitem, ja, auch wenn man Nutzungskosten, höhere Spritpreise in Erwägung zieht, doch noch sehr viel teurer sein werden als ein herkömmlich betriebenes Diesel- oder Benzinfahrzeug. Insofern wird man in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach mit reinen Elektroautos noch kein Geld verdienen. Man muss sehr viel Geld eher in die Entwicklung stecken, kann aber sozusagen diesen Preis nicht umlegen als Kaufpreis für den Kunden. Insofern ist man hier ein bisschen zögerlich, bis man hier sozusagen auch Prozessinnovationen gefunden hat, die Preise für Elektroautos dann senken.
Stefan Pratzel im Gespräch mit der Deutschen Welle. VW hat es geschafft. Der größte Autobauer Deutschlands hat nun auch die Mehrheit beim Lkw-Hersteller MAN. Die Wolfsburger wollen nun mit MAN und der schwedischen Tochter Scania zur Weltspitze im Lkw-Markt aufschließen. Damit kommt VW einem großen Ziel näher. Volkswagen will zum größten Hersteller der Welt werden. Samir Ibrahim.
Mit der Übernahme von knapp 56% der Aktien von MAN ist der erste Weg für einen ehrgeizigen Plan frei, den VW seit Jahren verfolgt. Die Zusammenführung von MAN und der eigenen Tochter Scania. 20 Kartellbehörden müssen dem weltweit zustimmen. Doch große Probleme sieht Hans-Peter Wodniok, Branchenexperte bei Fair Research, da nicht.
Möglicherweise gibt es in gewissen Märkten, zum Beispiel in Skandinavien, hat ja Scania und MAN einen Marktanteil, der sicherlich eher deutlich über 50% liegt, dass man in gewissen Regionen Abstriche machen muss, dass die lokalen Kartellbehörden da einschreiten werden. Aber insgesamt auf dem Weltmarkt sind die beiden zusammen also weit von 50% entfernt.
VW ist dem Ziel, größter Autobauer der Welt zu werden, damit noch nicht näher. Aber MAN, Scania werden hinter Daimler möglicherweise die Nummer 2 in Europa. Nur noch Konkurrent Volvo steht im Weg. Doch Größe allein, sagt Wodniok, macht nicht alles.
Größe ist nie ein Ziel. Das sogenannte Tonnendenken hat in allen möglichen Industrien in den vergangenen Jahrzehnten am Ende dazu geführt, dass der weltgrößte, nicht notwendigerweise der profitabelste war, und am Ende dann auch sogar große Probleme bekommen. Ob das jetzt im Bankenbereich gewesen ist, ganz früher waren mal die japanischen Banken die größten, danach war es der Credit Lyonnais, im Prinzip mehr oder weniger untergegangen. Im Pkw-Bereich General Motors, ja gut, jetzt kommen sie aus dem Konkurs zurück, auch die sind eigentlich untergegangen. Nein, Größe alleine kann nicht das Ziel sein.
Es kommt nach Meinung des Experten vor allem auf die Effizienz und die Rendite an. Da will VW punkten. 200 Millionen Euro will man durch die Synergieeffekte bei Einkauf, Produktion und Technik sparen. Das gleiche Prinzip wie beim Pkw-Bau. Gleiches Chassis und gleiche Technik, unterschiedliche Karosserie. MAN, die Nutzfahrzeughersteller aus München, die sich gegen eine Fremdbestimmung durch die Wolfsburger nach mehr als 250 Jahren Eigenständigkeit massiv gewehrt hatten, ergeben sich in ihr Schicksal. Man werde die positiven Effekte sinnvoll nutzen, heißt es aus der Konzernzentrale. Dass ein Zusammenschluss mit Scania Sinn macht, davon ist man in München überzeugt. MAN wollte vor wenigen Jahren selbst die Mehrheit beim Konkurrenten aus Schweden übernehmen, war damals aber am Widerstand des Großaktionärs VW gescheitert.
Volkswagen setzt sich bei MAN an Steuer, Samir Ibrahim berichtete. Der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Stabati wird auch Euro-Rebell genannt, denn er hat schon in den 1990er Jahren gegen die Einführung der Gemeinschaftswährung geklagt und verloren. Nun ist er mitsamt seinen damaligen Mitstreitern wieder vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gezogen. Und sie klagen erneut, nun gegen den Euro-Rettungsschirm. Am Dienstag ist die mündliche Verhandlung. Wenn dieses Mal die Klagenden Erfolg haben sollten, dann wird es wohl ein Beben in der Eurozone geben. Daphne Gradwohl berichtet.
Er sei kein Rebell, sondern ein Kämpfer für Recht und Ordnung, für die Einhaltung der EU-Verträge und der deutschen Verfassung, sagt Professor Joachim Stabatti. Und die besage, dass das Eigentum der Bürger erhalten werden muss, insbesondere das Geldvermögen. Das aber sei in Gefahr, so Stabatti.
Die EZB hat eine Politik betrieben, die außerordentlich gefährlich ist, denn wenn sie marode Staatsanleihen ankauft, dann monetarisiert sie Staatsschuld, sie finanziert also Staatsschulden, sie druckt Geld, um die Staatsschulden des Staates zu finanzieren. Das führt langfristig zur Inflation und damit zur Entwertung des Geldvermögens.
Zudem verstoße der Rettungsschirm, den die EU für verschuldete Staaten wie Griechenland aufgespannt hat, gegen das Budgetrecht des deutschen Parlaments. Denn eigentlich müsste der Bundestag bei jeder Auszahlung neu abstimmen, führen Stabatti und seine Mitstreiter in ihrer Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht an. Zusammen mit Stabatti klagen noch die Ökonomen Wilhelm Hankel und Wilhelm Nölling sowie der Jurist Karl Albrecht Schachtschneider und der frühere Thyssen-Vorstandschef Dieter Spätmann. Ein weiteres Argument ist der Verstoß gegen die sogenannte No-Bailout-Klausel. Im Vertrag über die Arbeitsweise der EU steht, dass die Union nicht für Verbindlichkeiten einzelner Mitgliedstaaten haftet. Doch die Politiker, auch der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU, verweisen darauf, dass Deutschland und die anderen EU-Staaten nicht zwangsweise für die Schulden hafteten, sondern aus freien Stücken einsprengen. Eine Begründung, die Stabatti nicht gelten lassen will.
Und jetzt sagt Herr Schäuble, ja, wenn man es freiwillig tut, darf man es tun. Wenn Herr Schäuble freiwillig sein eigenes Geld einsetzt, dann darf er es tun. Aber er setzt ja das Geld der Steuerzahler ein. Und da muss er zunächst die Steuerzahler fragen, ob er so freigebig mit dem Geld der Steuerzahler umgehen kann. Nicht? Also das sollte sich Herr Schäuble wirklich mal als Finanzminister überlegen, der zunächst einmal den deutschen Steuerzahlern gegenüber verpflichtet ist.
Joachim Stabatti geht davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht eine Verletzung des Budgetrechts des Parlaments bemängeln wird. Aber er hofft auf mehr.
Wenn das Gericht jetzt sagen würde, dass alles, was jetzt gemacht wird, ist nicht rechtens, Ja, dann würde natürlich Griechenland aus der Währungsunion ausscheiden müssen. Dann würde eine Umschuldung gemacht werden müssen. Darum kommt man nicht vorbei. Und was wir jetzt haben, ist ja nicht die Lösung von Problemen. Griechenland weiter Geld zu geben, dass es seine Gläubiger bedienen kann, bedeutet ja nichts anderes, als dass Griechenland immer stärker in die Schuldenfalle hineingestoßen wird. Das ist nichts anderes als ein Bailout für die Banken, ohne dass wirklich das europäische Währungssystem gerettet wird.
Den von Verfechtern des Rettungsschirms befürchteten Dominoeffekt, der auch andere Staaten aus der Eurozone werfen könnte, fürchtet Stabatti nicht. Er beziehe sich nur auf ohnehin wirtschaftlich schwache Länder. Ihr Ausschluss aus der Eurozone wäre zwar ein Ende mit Schrecken, glaubt Stabatti, aber alles andere wäre ein Schrecken ohne Ende. Nur eine Umschuldung, bei der die Gläubiger nach ausgehandelter Schuldenquote auf Teile ihrer Forderungen verzichten müssten, könne Länder wie Griechenland wieder auf einen grünen Zweig bringen, glaubt der Ökonom. Doch Banken, EU-Politiker und Industrievertreter verweisen auf die Vorteile einer gemeinsamen Währung. Die Rückkehr zu den Ursprungswährungen würde der Exportnation Deutschland schaden, weil sich ihre Produkte verteuern würden. Doch Stabatti wiegelt ab.
Das Gegenteil davon ist richtig. Die Deutschen würden jetzt über die Aufwertung natürlich profitieren, weil dann der Euro oder jetzt die D-Mark, je nachdem was kommt, dann in der Welt sehr viel mehr wert wären. Und wir exportieren ja keine Bananen, wo schon ein 10. Prozentpunkt die Nachfrage dazu veranlasst, zu anderen Bananen überzugehen. Sondern wir verkaufen Hochtechnologieprodukte, die die Welt braucht, wenn sie sich entwickeln will. Diese Produkte können Sie nur in ganz wenigen Staaten kaufen, an sich können Sie sie nur bei uns kaufen. Da verstehe ich natürlich jetzt nicht, warum die Industrie so viel Theater macht.
Er gehe davon aus, dass das Gericht ein faires Urteil im Sinne der Bürger fällen werde. Die Entscheidung wird im Herbst erwartet.
Daphne Gradwohl hat mit Joachim Stabatti über seine Argumente und seine Erwartungen über die milliardenschwere Griechenlandhilfe und den Euro-Rettungsschirm gesprochen. Und das war's von der Wirtschaft. Mein Name ist Monika Lohmüller. Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle. Mehr Informationen unter dwworld.de.